Haben die Vereinten Nationen aus Ihrer Sicht in den vergangenen über 80 Jahren irgendeinen halbwegs belegbaren Beitrag zum Weltfrieden geleistet?
Was hätten wir denn, wenn wir die UNO nicht hätten? Dann hätten wir ein Kongresssystem, wo vielleicht einmal das Land ausrichtet, einmal ein anderes. Dann muss man sich jedes Mal fragen, wie beim Wiener Kongress, wer wird eingeladen, wer nicht.
Kann es sein, dass die Debatte über die Vereinten Nationen deswegen so ist, wie sie ist, weil die Erwartungen völlig überzogen sind an diese Institution in der Öffentlichkeit?
Das ist hier die Frage, der gesellschaftspolitische Podcast des österreichischen Roten Kreuzes.
Herzlich willkommen zu Das ist hier die Frage, dem gesellschaftspolitischen Podcast des österreichischen Roten Kreuzes. Mit mir gemeinsam sitzen hier Robert Dämpfer.
Guten Tag.
Und Ralf Jannik, den ich Ihnen gleich noch vorstellen werde.
Hallo.
Und mein Name ist Fred Lux. Wir reden heute mit Ralf Jannik über die Frage, wozu ist die UNO noch gut? Und diese Diskussion gibt es natürlich seit vielen Jahrzehnten und wird mit sehr ähnlichen Argumenten geführt, aber die Weltlage hat sich doch sehr verändert. Und vor dem Hintergrund reden wir heute miteinander. Aber ich stelle Ihnen zunächst mal unseren Gast vor, Ralf Jannik. Er ist Assistenzprofessor für internationales Recht an der Sigmund Freud Universität in Wien. Er hat Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften und internationales Recht in Wien, Madrid und Amsterdam studiert. Seine Dissertation widmet sich dem Zusammenspiel von humanitären Interventionen und Regime Change aus Sicht des Völkerrechts. Seine Forschungsschwerpunkte sind bewaffnete Konflikte, Menschenrechte, internationales Wirtschaftsrecht sowie die Geschichte und Rolle des Völkerrechts in den internationalen Beziehungen.
Herr Professor Jannik, beginnen wir am Beginn. Hans Magnus Enzensberger hat geschrieben, der Krieg gehört zu den wichtigsten Erfindungen des Menschen. Aus diesem Grund ist die UNO 1945 gegründet worden, um, Zitat, die kommenden Generationen von der Geißel des Krieges zu bewahren. Haben die Vereinten Nationen aus Ihrer Sicht in den vergangenen über 80 Jahren irgendeinen halbwegs belegbaren Beitrag zum Weltfrieden geleistet? Ist heute die Frage. Dominik Lasansky von der Universität Pittsburgh sagt, insbesondere seit dem Krieg in der Ukraine muss man sich fragen, ob die UN überhaupt noch in der Lage sind, irgendetwas Nützliches zu leisten. Und Sie selbst fragen in einem Zeitschriftenbeitrag, wer braucht die UNO? Ist es wirklich schon so schlimm?
Ich kenne den von Ihnen zitierten Herrn nicht. Ich finde die Frage ein bisschen langweilig bis bemüht provokant, um ehrlich zu sein. Ich habe die Frage so gestellt, und man soll ja im Journalismus, ich habe einige Jahre im Journalismus gearbeitet, eigentlich keine Überschriften mit Fragezeichen machen. Ich habe diesen Kardinalfehler dann doch auch das ein oder andere Mal gemacht. Es gibt sehr viele Belege dazu, dass die UNO sehr wichtig ist und eine wichtige Funktion hat. Es lässt sich zum Beispiel messen, dass friedenserhaltende Operationen, also die sogenannten UNO-Blauhelme, einen positiven Effekt haben auf Bürgerkriege und auch auf Situationen, wo es gar keine Bürgerkriege gibt und auch auf zwischenstaatliche Kriege, nämlich danach. Natürlich haben wir alle einen Bias fürs Negative. Wir konzentrieren uns immer aufs Schlechte. Das liegt in unserer Natur. Die Kronenzeitung wird morgen keine Schlagzeile haben, wo sie sagt, heute wurde niemand ermordet, heute hat kein Krieg begonnen. Sie können es aber fast jeden Tag haben. Und wenn man sich die UNO anschaut und ihr Ziel, nämlich einen dritten Weltkrieg zu verhindern, dann war sie erfolgreich und dann ist sie eine Erfolgsgeschichte. Natürlich kann man auf die vielen negativen Dinge schauen. Es gibt sie zuhauf, aber vielleicht sollten wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass 1945, als sie gegründet wurde, die große Angst bestand, dass es einen dritten Weltkrieg und vor allem einen Nuklearkrieg geben könnte. Den hat es zum Glück nicht gegeben.
Das heißt, die UNO hat ein wenig das Problem, dass das Rote Kreuz, im Speziellen das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, auch hat, wenn kein Massaker vorgefallen ist, wenn das Völkerrecht eingehalten wurde, gibt es keine Schlagzeile und das wird eben nicht wahrgenommen, sondern außer von einem kleinen Kreis.
There is no glory in prevention, ganz genau. Mhm. Wir reden darüber, wenn man etwas nicht abgewendet hat, dann sagen alle, wo waren die? Dann wird man auch sagen, warum ist das Rote Kreuz nicht schneller gekommen? Wo war der Krankenwagen? Verdammt nochmal. Ja. Und genauso wird man auch sagen, warum hat die UNO nicht schneller reagiert? Verdammt nochmal, warum hat der Sicherheitsrat nicht schneller reagiert? Das ist das eine. Das andere ist, und da weiß ich nicht, ob es eine Parallele gibt, aber ist natürlich auch, die UNO ist die Summe ihrer Mitglieder. Und wenn es beim Roten Kreuz einen Sanitäter gibt, der schlechte Arbeit macht, fällt das aufs ganze Rote Kreuz zurück. Das weiß ich natürlich, dass sie sehr gute Sanitäter haben. Ich war auch Sanitäter beim Bundesheer. weiß, dass das Rote Kreuz da wirklich gute Leute hat, motivierte Leute hat, wichtige Sachen macht. Und das sage ich nicht, weil ich in ihrem Podcast sitze, sondern weil ich weiß, wie wichtig all diese Organisationen in Österreich sind und mich dementsprechend auch gefreut habe über ihre Einladung. Ich würde das genauso in jedem anderen Podcast sagen, das nur als Zwischenbemerkung. Bei der UNO kann man aber sagen, dass sie einige Mitglieder hat, die nicht gut sind, die keine gute Arbeit machen und die auch kein Interesse daran haben, einen positiven Beitrag zum Weltfrieden zu leisten. Ganz im Gegenteil, die einen aktiven und negativen Beitrag zum Weltfrieden leisten. Jetzt kann man sich fragen, wenn der Sicherheitsrat nicht handelt, schiebt man das auf die UNO oder schiebt man das darauf, dass Russland zum Beispiel ganz aktiv, fast schon inflationär, das Vetorecht nicht nur hat, sondern auch nützt. Genauso gilt das aber auch natürlich für die USA, wann immer ihre Interessen in irgendeiner Form berührt sind und natürlich auch für China. Und wenngleich in wesentlich geringerem Ausmaß für das Vereinigte Königreich und Frankreich, die auch ein Vetorecht haben, aber davon nicht so inflationär Gebrauch machen und auch während des Kalten Krieges nicht so inflationär Gebrauch gemacht haben. Aber noch einmal, die UNO ist die Summe ihrer Teile und einige ihrer Teile haben nun mal kein bis ein leider nur geringes Interesse am Weltfrieden.
Auf den Sicherheitsrat kommen wir nachher nochmal zu sprechen, weil das ist ja, da besteht ja der Eindruck, dass das sogar ein ganz wesentlicher Defekt ist der UN-Konstruktion. Aber vielleicht nochmal etwas grundsätzlicher. Ich meine, das hört man ja jetzt oft. Statt der Stärke des Rechts gilt sozusagen das Recht des Stärkeren. Und das sieht man ja sozusagen eine neue Ordnung der internationalen Beziehungen, die Rolle von Russland, von China, der USA unter Trump. In dieser Gemengelage kann die UN da was ausrichten? Also jetzt nicht nur im Hinblick auf die Vermeidung des Dritten Weltkriegs, sondern in Zukunft, angesichts der neuen Situation, in der wir uns befinden. Kann da was Positives rauskommen aus der Arbeit der UN?
Muss und kommt auf jeden Fall raus, weil es ist immer noch die einzige Organisation ihrer Art, bei der alle rivalisierenden Großmächte und dazu noch Mittelmächte und mittelgroße Staaten, wie zum Beispiel Österreich, kleinere Staaten und dann auch noch Zwergstaaten dabei sind. Die UNO ist in ihrer Form und als Völkerrechtler wird man notwendigerweise zum Historiker einzigartig. Man muss sich vergegenwärtigen, bis zum Ende vom Ersten Weltkrieg hatten wir gar keine globale internationale Organisation, also etwas, das ständig da war, das nicht nur ad hoc, wo man sich getroffen hat, bei Friedenskonferenzen in Haag beispielsweise, in Den Haag, oder eben beim Wiener Kongress, dass man sagt, ja, jetzt haben wir gerade eine Krise, schauen wir, dass wir uns zusammensetzen und vielleicht organisiert es irgendwer in Wien, in Laibach, in Verona und wo all diese Kongresse während des 19. Jahrhunderts beim Kongresssystem stattgefunden haben mögen. Heute ist es so, dass wir zuerst nach dem Ersten Weltkrieg den Völkerbund hatten und dann die UNO. Und die UNO ist in ihrer Form einzigartig. Das hat auch der Völkerbund nicht geleistet, weil sie auch die mittlerweile zum Glück ehemaligen Kolonien beinhaltet. Der Völkerbund hatte den Anspruch, global zu sein, aber er hatte nicht den Anspruch, den Kolonialismus zu beenden. Das heißt, da hat man global noch verstanden als alle Staaten und die Kolonien waren nun mal kein Staat und vor allem auch die Mandatsgebiete. Bei der UNO hat ab den 1960er Jahren ein Dekolonialisierungsprozess stattgefunden, also dass alle ehemaligen in Kolonien zu freien, unabhängigen und vollsouveränen Staaten geworden sind und die sind auch bei der UNO dabei. Genauso gleichberechtigt wie alle westlichen Länder, genauso gleichberechtigt wie China, Russland und die aufstrebenden Ökonomien, wenn wir jetzt zum Beispiel denken an weitere BRICS-Länder. Mhm. Mit anderen Worten, und das ist natürlich eine bisschen 0815-Aussage, aber ich mache sie trotzdem, ich mache sie sehr oft, weil man es sich trotzdem anscheinend nicht oft genug fragt, was hätten wir denn, wenn wir die UNO nicht hätten? Ja. Dann hätten wir ein Kongresssystem, wo vielleicht einmal das Land ausrichtet, einmal ein anderes. Dann muss man sich jedes Mal fragen, wie beim Wiener Kongress, wer wird eingeladen, wer nicht? Wo trifft man sich? Wie macht man die ganze Logistik? Wer darf reden? Wer darf wie viel reden? Ja, das ist im 19. Jahrhundert spannend gewesen, war auch einigermaßen effizient. Aber im 21. Jahrhundert sind wir, sollte man meinen, zumindest weiter. Wir haben das technisch ausgedrückt institutionalisiert. Das heißt, es gibt diese ständigen Organe, es gibt regelmäßige Treffen, regelmäßigen Austausch und auch nicht zu verachten, es gibt Grundregeln, auf die sich zumindest der Rhetorik nach alle einigen. Mhm. Und die sind nicht arg. Sowas wie zum Beispiel keinen Krieg beenden. Im Vergleich zum 19. Jahrhundert sagt kein Staat, nicht einmal der ärgste Aggressor, ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wer weiß, wer zuhört, Kinder vielleicht oder Jüngere, aber mit anderen Worten, keiner sagt, wir pfeifen drauf, keiner sagt, es ist egal. In der Rhetorik sagen sogar Aggressoren, na, wir verteidigen uns nur. Jetzt kann man sich fragen, ist das ein Fortschritt? Es ist zumindest insoweit ein Fortschritt, dass keiner zugibt, einen Krieg zu führen oder der Aggressor zu sein. Und da hat schon ein ethischer Wandel stattgefunden, unter ganz vielen weiteren, ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen.
Ja, bekanntlich, um an das anzuschließen, lässt ja auch Russland noch die Kommunikationslinien offen innerhalb der UNO. Ja? Also das ja. Und vor allem angesichts der UNO und auch des Völkerrechts, es scheint ein Bedürfnis zu bestehen, sich zu rechtfertigen. Ne? Und wenn es das nicht gäbe, gäbe es auch, das nützt jetzt vielleicht den Soldaten an der Front nichts, aber es gibt immerhin noch dieses Verhältnis, sich rechtfertigen. Aber wenn wir jetzt Dinge denken müssten in Zukunft, die Sie in der Vergangenheit sehen, angesichts der geopolitischen Situation, da spricht Herfried Münkler von einer Pentarchie mit mehreren Machtzentren, USA, China, Russland, Indien und hoffentlich Europa, die dann eben in einer Art Konferenzsystem diese Dinge aushandeln müssten, weil es momentan dann auch ausschaut, die Lösung One Size Fits All gibt es nicht mehr. Also gibt es Tendenzen, die dann trotzdem in diese Richtung weisen, oder wird sich das schon wieder sozusagen selbst reparieren innerhalb der Vereinten Nationen?
Selbst reparieren leider nicht, weil die UNO reformresistent ist. Das ist ihre große Schwäche. Also ich möchte jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, dass alles toll wäre. Ich habe einfach nur die positiven Dinge, die wir gerne vergessen, kurz hervorgehoben. Das große Problem ist, dass man die UNO-Charta kaum verändern kann. Also da braucht man vor allem die ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats. Und wir wissen aus der Innenpolitik, genauso wie aus der Außenpolitik, aus der Weltpolitik, dass diejenige, die Macht haben, Macht hat, sie gern ungerne abgibt bzw. teilt. Und deswegen haben wir den Status quo nach 1945 eingefroren. Er ist nicht mehr repräsentativ beim UNO-Sicherheitsrat. Also die Briten haben dort, sorry to say, bewusst auf Englisch gesagt, nichts mehr verloren. Ja, das Empire ist weg. Vielleicht zerfallen die jetzt komplett, wenn irgendwann Schottland sagt, wir wollen doch einen eigenen Staat haben. Das ist ja nicht ganz vom Tisch, wird nie ganz vom Tisch sein. Vielleicht Wales auch noch. Und dann hat man noch Nordirland, wo man sich auch fragen kann. Also ich werde jetzt nicht alle diese Fässer aufmachen, aber ganz grundsätzlich haben die Briten überhaupt keinen Anspruch, dort zu sitzen. Frankreich hat insofern einen Anspruch, dass man sagen kann, es sollte dem Anspruch nach, dass die Franzosen sollten die Stimme der Europäischen Union sein, dann haben sie einen Anspruch. Und viel wichtiger ist, dass einige Länder einen Anspruch haben und aber nicht dort sitzen. Indien beispielsweise, nicht ständiges Mitglied, obwohl bevölkerungsreichstes Land. Es gibt kein afrikanisches Land, weil die meisten afrikanischen Länder zum Gründungszeitpunkt der UNO ja nicht einmal Mitglied waren, weil sie erst dekolonialisiert wurden. Dann kann man sich aus japanischer Sicht fragen, was ist... Der Krieg ist lange vorbei, jetzt ist man da der Charta nach noch immer ein sogenannter Feindstaat. Das ist totes Recht, aber es steht noch immer drin. Es steht auch in Bezug auf das nationalsozialistische Deutschland drin. Die werden nicht namentlich genannt, aber jeder weiß, wer historisch gemeint war. Kann man sich auch für Deutschland fragen, eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt immer noch, nicht ständig vertreten, jetzt nicht einmal hineingewählt worden, obwohl man hohe Beiträge leistet, finanzieller Natur. Also der Sicherheitsrat ist nicht repräsentativ. Aber vielleicht... Um nicht nur vom Sicherheitsrat zu reden, wenn Sie mir das ganz kurz noch erlauben, okay. Was repräsentativ ist, ist ja die UNO-Generalversammlung. Da hat jeder Staat eine Stimme. Das kann man sich auch fragen, wie fair ist das, dass Zwergstaaten, bevölkerungsarme Staaten genauso viele Stimmen haben wie Indien oder China. Aber ganz grundsätzlich gibt es da ein Zitat, das hier nach wie vor gilt, von Emma de Fardel, französisch-schweizer Völkerrechtler aus dem 18. Jahrhundert, der gesagt hat, genauso wie ein Zwerg, genauso ein Mensch ist wie ein Riese, ist ein kleiner Staat genauso ein Staat wie ein großer Staat. Und genau dieses Prinzip gilt bei der UNO, diese Souveränität, dass jeder eine Stimme hat. Die Generalversammlung wird zwar nicht oder hat nicht die Möglichkeit, verbindliche Beschlüsse zu fassen, aber sie ist zumindest eine Art Parlament der Menschheit, wenn man es so will, wo eben alle eine Stimme haben. Da gibt es auch Defizite, aber es gibt zumindest diesen Grundgedanken zu sagen, alle können sich zu Wort melden, an Abstimmungen beteiligen und es gibt sowas wie eine Art gemeinsamer Wille. Es ist nicht der gemeinsame Wille im Sinne von Rousseau, wo alle wirklich sich perfekt wiederfinden, aber es ist zumindest die Idee, einen solchen gemeinsamen Willen zu haben. Und das ist ein starkes Statement, wenn wir zum Beispiel, Sie haben es schon angesprochen, an Russland denken. Bei der Generalversammlung gibt es eindeutige Resolutionen, die diesen Krieg verurteilen. Und daran kann man sich orientieren, dass man zum Beispiel für sich selber weiß, ich sitze zwar im Westen, wir sind unmittelbar davon auch berührt, wenn Russland einen Aggressionskrieg führt, was es ja tut. Aber Länder, die unter Anführungsstrichen nichts damit zu tun haben oder nur wenig damit zu tun haben, haben sich auch dazu geäußert und auch diesen Krieg abgelehnt. Das heißt, da kann man sich vor Augen führen, das ist nicht unser Bias, sondern es ist die Meinung der Weltgemeinschaft, die sagt, dieser Krieg ist zu verurteilen. Und daran kann man sich orientieren. Und insofern gibt die UNO auch Orientierung und das ist in einer sehr konfusen Welt auf jeden Fall eine sehr wichtige Funktion.
Also vielleicht ist die Stimme der Generalversammlung nicht repräsentativ, aber man muss schon konzidieren, dass die Mehrheit der Mitglieder autoritäre Staaten sind und keine liberalen westlichen Demokratien, das ist halt so. In diesem Zusammenhang ist vor allem in den letzten Jahren aufgefallen, dass die Generalversammlung zum Konflikt in Gaza doch offenbar eine eher anti-israelische Schlagseite hat. Und wenn man sich bestimmte Tweets vom UN-Generalsekretär Guterres selbst anschaut, da wird das häufiger verurteilt, als da wird Israel häufiger verurteilt als andere Staaten. Er hat dann den Ayatollahs in Teheran zum Jahrestag der Islamischen Revolution gratuliert, heuer im Februar. Die Generalversammlung hat Israel bis jetzt häufiger verurteilt als Nordkorea oder den Iran. Es wird auch gesagt, die Aggression USA und Israels gegen den Iran ist ein schwerer Völkerrechtsbruch. Das ist auch so. Aber wenn man an das Mullah-Regime und seine 50-jährige oder fast 50-jährige Vergangenheit denkt, dann hat das doch ein bisschen einen Beigeschmack und klingt merkwürdig, wenn Guterres solche Dinge sagt und denen auch noch gratuliert. Hängt das mit dieser Richtung zusammen, dass eben doch die Mehrheit in der Generalversammlung autoritäre Staaten sind?
Die Rolle des UNO-Generalsekretärs ist äußerst undankbar. Man sagt doch, die einen sind mehr Sekretär, die anderen sind mehr General. Wenn wir schon bei Vorschlägen sind, ich würde zum Beispiel darauf plädieren, jeden UNO-Generalsekretär nur eine Amtszeit zu gewähren, weil in der zweiten ist man befreiter und schielt nicht auf die Wiederwahl. Und für eine Wiederwahl braucht man alle ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats einerseits. Das hat Boutros-Ghali in den 90er Jahren als einziger bis jetzt lernen müssen, weil die USA gegen seine Wiederbestellung waren. Und gleichzeitig aber ist der UNO-Generalsekretär gewissermaßen das Gesicht von der UNO, weil UNO ist wie jedes Bürokratie ein anonymes Konstrukt, ist ein großes Wort. Man hört dann Organe und dergleichen, aber man braucht ja auch den, im Juristendeutsch gesprochen, Organwalter, also jemand, der dieses Organ auch ausfüllt. Jetzt ist natürlich das Problem, dass der UNO-Generalsekretär mit allen irgendwo zu Rande kommen muss, auf die eine oder andere Art, vor allem dann, wenn es zwei Amtszeiten gibt, aber eigentlich auch bei einer, weil da sind wir wieder bei der Unterscheidung General und Sekretär. Wenn er General ist, kann er mehr Profil zeigen, kann aber auch dazu führen, dass er dann bei anderen Themen vielleicht Allianzen verliert. Und da kann man sich, und das ist in der PR natürlich enorm schwer, fragen, mit wem zeigt man sich, wem gratuliert man, wie stark hält man sich zurück, wen braucht man, wo kann man Vermittler sein. Und der Iran ist nun mal da und der Iran ist nun mal ein, wenn man an das dortige Regime denkt, sehr fest im Sattel sitzendes Regime oder von einem sehr fest im Sattel sitzenden Regime kontrolliert. Ich werde das Fass Nahost jetzt nicht ganz aufmachen, aber nur klein aufmachen. Es gibt einen Anti-Israel-Bias, der sich auch empirisch nachweisen lässt, dass eben es einen starken Fokus gibt auf Israel und den schon jahrzehntelang. Es gab auch mal eine Resolution, die besonders unrühmlich war in den 70er Jahren, die Zionismus mit Rassismus gleichgesetzt hat. Die wurde dann später zwar zurückgenommen, aber die ist natürlich noch immer im kollektiven Gedächtnis der Israelis verankert. Jetzt, wenn man das Glas halb voll sehen will, ich habe vor mir ein Glas stehen, das schon ziemlich leer ist, aber ich will es trotzdem halb voll sehen. Oh, danke, das war gar nicht gemeint als Aufforderung, nur kurze Zwischenbemerkung. Mir wird jetzt das Glas wieder eingeschenkt. Aber dann kann man auch sagen, vielleicht liegt es daran, dass man bei Israel eher die Hoffnung hat, dass es sich daran hält, weil Israel natürlich als Demokratie immer noch ein Grundinteresse hat, das Völkerrecht einzuhalten. Wenn man das von Nordkorea einfordert, weiß man, dass das verpufft. Wenn man das von Russland einfordert, weiß man, dass das verpufft. Ja. Bei Israel kann man zumindest darauf bauen, dass es genug Kräfte gibt innerhalb des Landes. Und ich war vor einigen Monaten bei einer Konferenz vor Ort, weil mir das so wichtig war, weil ich ja auch Leute kenne aus der Wissenschaft dort, wo ich weiß, die Einhaltung des Völkerrechts wichtig und das sind die schärfsten Kritiker ihrer eigenen Regierung. Und die sagen, gut, wir haben grundsätzlich Interesse daran, Kriege sauber zu führen. Und wenn das nicht passiert, sind das die am lautesten schreien, weil sie genau wissen, wie viel da an Reputation verloren geht. Und es ist sehr viel Reputation verloren gegangen im Gaza-Krieg, weil da sehr viele Kriegsverbrechen begangen wurden. Und weil Israel viel von dem, was man in früheren Kriegen noch eingehalten hat, also sich an die eigenen Standards nicht gehalten hat. Das hat dann mit der UNO nicht mehr so viel zu tun, aber noch ein Ding, was man auch bei der UNO bedenken muss, es sind zwar Staatenmitglieder, aber wer dort sitzt und sie vertritt, sind natürlich Regierungen. Und das ist genau bei Israel die Schwierigkeit, die wir im Westen haben. Wir haben ein Problem, oder viele von uns, auch ich, mit der Regierung und was die Regierung macht, was einzelne Vertreter machen, was sie sagen. Aber das heißt nicht, dass ich ein Problem mit Israel als solchem habe, ganz im Gegenteil. Und bei vielen Staaten ist das wahrscheinlich nicht so. Aber das macht es eben so schwierig, die Regierung zu kritisieren, weil man dann sehr schnell es so wirkt, als hätte man mit dem Staat per se ein Problem. Aber ich glaube, diese Differenzierung müssen wir weiter vornehmen, gerade im UNO-Kontext, dass eben nicht alle Staaten mit Israel ein Problem haben. Einige sicher, aber genug haben ein Problem mit der Regierung, beziehungsweise was die Regierung Netanyahu in den letzten Jahren getan hat.
Ich würde nochmal auf so eine grundsätzliche Ebene kommen, weil was ich jetzt gelernt habe in den letzten Minuten ist, dass es doch sehr viele Verdienste gibt der UN und vor allem, was Sie gesagt haben, was mir auch nicht so präsent war mit dem Kolonialismus, dass der sozusagen die Überwindung des Kolonialismus sich in der Generalversammlung sozusagen widerspiegelt. Gleichzeitig gibt es natürlich massive Kritik, was wir ja jetzt auch schon besprochen haben. Kann es sein, dass die Debatte über die Vereinten Nationen deswegen so ist, wie sie ist, weil die Erwartungen völlig überzogen sind an diese Institution in der Öffentlichkeit?
Ja, wenn man sich denkt, ich meine, der Anspruch ist natürlich auch erwartungsweckend, Weltfrieden und internationale Sicherheit. Also größer kann der Anspruch gar nicht sein. Und gleichzeitig natürlich auch sehr viele Menschen dort arbeiten und gerade auch aus Wiener Sicht oder aus österreichischer Sicht, sie hier einen Sitz hat und man sich fragt, was tun die dann alle, vor allem wenn man nicht jeden Tag dort ist. Ja. Und es werden viele Berichte geschrieben, die nur für ein kleines Zielpublikum sind. Es wird viel Arbeit geleistet, wo sich unmöglich messen lässt, ob sie einen nachweislich positiven Effekt hat oder nicht. Also natürlich ist das irgendwo eine bürokratische Parallelwelt. Und der Ansatz ist immer noch zu sagen, man probiert es wenigstens in irgendeiner Form. Ja. Aber das lässt sich bei vielen Dingen nicht messen. Was sich aber messen lässt, ist, wie ich anfangs schon gesagt habe, dass sich zum Beispiel die Konflikte, in denen UNO-Soldaten vor Ort waren, dass die weniger blutig sind und sehr oft auch nicht wieder neu aufgeflammt sind. Also beim UNO-Peacekeeping, den friedenshaltenden Operationen, die UNO-Blauhelme, da zeigt sich, dass es einen Erfolg gibt, nämlich wirklich, es ist ein Unterschied. Mhm. Natürlich denken jetzt viele reflexartig, vielleicht Sie auch, an Srebrenica und Ruanda, aber wir denken daran, weil wir eben auf das Negative geprimed sind und wir denken dann nicht an Zypern beispielsweise, relativ friedlich oder eben im Grunde genommen friedlich seitdem, wenn wir denken an andere Peacekeeping-Operationen, viele, die es ja gar nicht mehr gibt, Osttimor beispielsweise, wenn wir auch denken an den Kosovo. Mhm. Das ist jetzt nicht das Paradies auf Erden, aber es ist zumindest auch nicht die Hölle auf Erden und vielleicht ist der Anspruch oft zu sagen, man muss die Hölle auf Erden verhindern, auch wenn man nicht immer das Paradies auf Erden schafft.
Also auf Zypern wird wenigstens nicht mehr geschossen, da haben Sie schon recht. In Srebrenica war das anders. Sie haben in Ihrem Beitrag auch geschrieben, bisher gehören die Völkermorde in Srebrenica und Ruanda zu den dunkelsten Kapiteln der UN-Geschichte. Man hätte sie verhindern können, wollte aber nicht. Wie hätte man sie verhindern können und warum wollte man nicht? Da gehen Sie dann nicht drauf ein in dem Artikel.
Dann gehe ich jetzt sehr gerne darauf ein. Das eine Problem war die Kommunikation. Also es war eigentlich in New York 1994 allen klar, dass die Peacekeeper, die Blauhelme, die in Ruanda vor Ort sind, nicht ausreichend an der Zahl sind und nicht ausreichend ausgestattet sind und es sind nicht genug Soldaten dort gewesen. Und das war eigentlich dort in New York im UNO-Hauptquartier, auch im, das DPKO, also das Department for Peacekeeping Operations, die zuständigen Stellen wussten das und man hat nicht genug Alarm geschlagen, das ist das eine. Aber man kann das auch nicht nur der UNO anlasten, man kann das auch oder muss das auch genauso vor allem den USA anlasten. Die hatten damals den Somalia-Schock. 1992 wurden 18 US Ranger durch die Straßen von Mogadischu von einem wütenden Mob geschleift. Die USA haben 1992 in Somalia interveniert. Die Bevölkerung hat die das gemischt gesehen. Ne? Genau, und da gab es diesen umgekehrten CNN-Effekt. Diese Fernsehbilder haben die US-Bevölkerung so schockiert, dass Bill Clinton dann ruckartig die US-Soldaten abgezogen hat, weil es auch kein strategisches Interesse gab und weil der öffentliche Druck so groß war, zu sagen, warum werden da unsere Soldaten getötet, was machen die dort überhaupt? Und ist sehr schnell abgezogen und dann ist diese Mission auch letztlich gescheitert und hat dann 1994 keinen Appetit gehabt. Man muss dann auch bedenken, zu der Zeit wollte er dann ja auch noch wiedergewählt worden werden, kein Interesse daran gehabt, noch einmal Soldaten nach Afrika zu schicken. Mit anderen Worten, die Welt hat sich nicht für Ruanda interessiert. Jetzt sind die USA natürlich immer die erste Anlaufstelle. Man kann aber genauso gut fragen, warum hat China niemanden geschickt, Russland niemanden geschickt, Frankreich niemanden und so weiter und so fort. Also es war der Wille. Einerseits bei der UNO war das Problem mit den Kommunikationen, aber zusätzlich noch war der Wille auch auf Seiten der Mitgliedstaaten und auch in Afrika selbst. Da gibt es ja auch die Afrikanische Union. Auch da war er nicht ausreichend da, weil man hat dann gesehen, als nach dem Völkermord Frankreich dann interveniert hat, war die Sache auch relativ schnell vorbei. Und das bringt uns jetzt zu Srebrenica. Da war es ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz, weil da war der Wille da, da war das Interesse da und das ist bis heute beschämend, nicht nur für die UNO, sondern auch für die Europäische Union bzw. für Europa, dass wir als Kollektiv jetzt gedacht nicht die Mittel hatten oder nicht einsetzen wollten, um diesen Völkermord zu verhindern, weil auch da hat man gesehen, im gleichen Jahr wie Srebrenica 1995 hat dann auch der Krieg in Bosnien geendet, wenige Monate später, nämlich nachdem man entschieden interveniert hat, aber das auch viel zu spät. Das hätte sich verhindern lassen. Anscheinend wollte man nicht eben, weil man, denken Sie jetzt an die Niederlande, die sind da natürlich in erster Linie betroffen, weil es niederländische Soldaten waren, die vor Ort waren. Die wollten auch ihre Soldatenleben nicht riskieren. Dann hat Europa nicht genug zusammengearbeitet und die Amerikaner, die US-Amerikaner haben gesagt, wir müssen jetzt mal wieder den Europäern aus der Patsche helfen, weil die es nicht schaffen, in ihrem eigenen, nicht mehr geopolitischen Hinterhof, weil das ist nicht der Hinterhof, es ist nicht, auch nicht der Vorhof, es ist Europa. Das Zerfallen der Jugoslawien war ja Europa. Und selbst da haben wir es nicht geschafft, für Ordnung zu sorgen. Und da hatten die bosnischen Serben den Ruf, so harte Krieger zu sein und so tough zu sein, als man gesehen hat, zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich mit Härte eingeschritten ist, war von diesem angeblichen Mut und Kampfeswillen der bosnischen Serben nicht mehr viel übrig.
Nochmal grundsätzlich gefragt, ist vieles von dem, was wir hier besprechen, nicht auch sozusagen der alte Konflikt zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik? Also die UN-Charta ist ja sozusagen, wenn man so will, gesinnungsethisch grundiert, aber der Verantwortungsethiker macht sich halt auch in der Realität sozusagen die Finger schmutzig. Ist das also diese alte Unterscheidung von Max Weber, ist die da relevant?
Ja, also die UNO-Charta ist formalisierte Gesinnungsethik auf Steroiden, wenn man so will. Aber das ist auch notwendig gewesen 1945. Man findet dort auch genauso Verantwortungsethik, nämlich anhand dessen, dass die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs sich nicht nur ständig im Sicherheitsrat vertreten sehen wollten, sondern auch ein Vetorecht haben wollten. Das ist dann wieder die Verantwortungsethik, die haben gesagt, aber nichts über unseren Kopf hinweg. Das war ein Kompromiss mit der damaligen Realität, die bis heute anhält. Man hätte die US-Amerikaner niemals dazu gebracht, beizutreten, wenn es passieren hätte können, dass irgendein Beschluss über ihre Köpfe hinweg gefällt wird. Genau dasselbe gilt auch für die damalige Sowjetunion. Und dann haben natürlich die anderen Siegermächte auch gesagt, na, dann wollen wir das auch. Ja, und jetzt ist eben genau das Problem, die haben immer noch dieses Vorrecht, dass sie alles verhindern können. Die haben kein Vorrecht da jetzt. Also natürlich, als ständiges Mitglied kann man immer Resolutionen einbringen, aber die können die nicht gegen den Willen der anderen pushen. Man braucht immer noch eine Mehrheit. Aber sie können zumindest sagen, wir können alles verhindern, also destruktiv sein. Und von dem macht man traditionell seit dem Kalten Krieg exzessiv Gebrauch. Und leider jetzt auch mehr denn je. Wir hatten diese kurze Phase, und ich will auch nicht zu viel von der Vergangenheit reden, aber wir hatten diese kurze Phase unmittelbar nach dem Kalten Krieg, wo man dachte, jetzt gibt's die Kooperation, die es eigentlich seit 1945 hätte geben müssen. Beim Irak 1990, 91, nachdem der in Kuwait eingemarschiert ist. Dann eben auch, wie schon angesprochen, bei Somalia. Und dann ist das aber langfristig immer mehr gebröckelt und dann gibt es eben diesen ganz großen Sündenfall in Irakkrieg 2003, weil da gab es keine politische Legitimität für das Intervenieren der USA und auch keinerlei rechtliche Grundlage. Also wenn wir heute darüber reden, dass wir uns endlich von den USA sicherheitspolitisch emanzipieren müssen, dann war der eigentliche Weckruf 2003 der Irakkrieg. Das haben ihn damals einige ausgesprochen, aber er wurde nicht gehört. Wundert mich insofern nicht, weil ihn bis heute auch einige nicht hören wollen. Aber es ist eigentlich wichtig, auch im UNO-Kontext, sich immer wieder daran zu erinnern, dass Großmächte, und da zitiere ich den Herfried Münkler, der auch in meinem Podcast zu Gast war vor zwei, drei Wochen, der gesagt hat, Großmächte denken nicht daran, was sie dürfen, sondern daran, was sie können. Und das ist für uns als Europäer manchmal schwer nachzuvollziehen, weil wir an Regeln denken. Andere denken daran, wie sie Regeln brechen können, beziehungsweise denken nun mal nicht an Regeln, sondern an Möglichkeiten.
Jetzt geben Sie mir das Stichwort nochmal zum Dürfen und zum können, wenn wir uns die Arbeitsgrundlagen der UNO anschauen. Da wird ja auch Sicherheit und das Recht auf Leben und Gesundheit und alle möglichen sozialen Rechte versprochen. Ja. Wenn man dann überlegt, dass die meisten Menschen sich nicht mal die notwendigsten Medikamente kaufen können, das ist doch im Kontext der meisten Länder, ist das doch blanker Hohn. Das haben ja Regierungen unterschrieben, um dann wenig bis nichts zu tun, um das umzusetzen. Würden Sie nicht eventuell dafür plädieren, dass man diesen Katalog der Rechte vielleicht auf ein vernünftiges Maß zusammenstutzt? Weil das ist ja eigentlich eine, da müsste ich ja drüber schreiben, das ist eine ideale Welt, müsste meiner Meinung nach so ausschauen, Doppelpunkt. Aber wenn ich das als Arbeitsgrundlage nehme, dann müsste ich diesen Katalog ein bisschen zusammenkürzen auf realistische Verhältnisse.
Wäre meine Gegenfrage, welche Rechte würden Sie denn rausschneiden? Also ich meine, zusammenfassen kann man ihn, zusammenkürzen würde ich ihn nicht. Zusammenfassen würde ich ihn mit dem Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes, dass eben jeder Mensch Menschenwürde hat, genau, ja. Mit der Menschenwürde. Und all diese zusätzlichen Rechte, und natürlich gibt es eine gewisse Inflationierung bei den beiden UNO-Menschenrechtspakten. Die Frage ist halt nur, wenn man sagt, einzelne oder es sind zu viele, ja, welche schneiden wir raus? Ja? Mhm. Das Recht auf Gesundheit, dass kein Recht ist, gesund zu sein, sondern auf Gesundheit. Das Recht auf Bildung, das Recht auf kulturelle und wissenschaftliche Teilhabe, das Recht auf Privatsphäre, das Recht auf ein faires Verfahren, das Verbot von Folter, das Verbot von Sklaverei, das Recht auf Leben. Das Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Recht auf Religions-, Gewissens- und Gedankensfreiheit, das Recht auf Versammlungsfreiheit.
Wo beginnt man?
Ja, oder wo hört man auf? Also man hat sich 1993 bei der Wiener Konferenz für Menschenrechte darauf geeinigt, das Momentum zu nützen, das nach dem Kalten Krieg entstanden ist, zu sagen, dass alle Menschenrechte interdependent sind. Also sie hängen zusammen und man kann nur das eine oder das andere haben. Mhm. Wenn ich kein Recht auf Leben habe, dann bringt mir nichts, dass ich auch ein Recht habe auf kulturelle Teilhabe. Wenn ich nur das Recht habe zu leben, dann lebe ich nicht, sondern existiere bzw. vegetiere ich nur. Und hinter alledem steht dieser Grundgedanke nach 1945, die Menschenwürde zu wahren und ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Aber da sind wir wieder bei dem, was Sie vorhin gesagt haben. Natürlich ist das auch formalisierte Gesinnungsethik und ganz viel Anspruchsdenken. Aber der Anspruch ist da und der Anspruch hat in der Geschichte oft schon auch Oppositionellen geholfen oder zumindest zu sagen, so sollte die Welt sein. Ja, wenn wir da schon bei Philosophen oder großen Denkern sind, also Hans Kelsen hat es nicht erfunden, das war wahrscheinlich Hume, aber Hans Kelsen hat ja auch unterschieden zwischen dem, was ist und dem, was sein soll. Ja, und die Menschenrechte sind über weite Strecken etwas, was sein soll, aber daran kann man immer den Status quo oder Regierungen messen und sagen, ich habe doch einen Anspruch darauf. Ich habe einen Anspruch darauf, dass mein Privatleben geschützt wird. Und jetzt nur ein Beispiel von den vielen, die ich vorhin aufgezählt habe, falls ich das Privatleben überhaupt aufgezählt habe, zu nennen.
Ja, wir haben ja ein ähnliches Problem sozusagen mit unseren 7 Grundsätzen, die ja auch nicht im Buchstaben nach überall eingehalten werden, aber auch ein Licht sind, auf das man sich zubewegen kann. Ne? Und man muss immer wieder aufpassen, dass da nicht Sollseinsdichtung draus wird. Aber wie gesagt, dieser ethische Konflikt, der scheint ja mehreren Organisationen zu eigen zu sein. Jetzt haben Sie selbst Osttimor erwähnt, etwas, an das sich wahrscheinlich kaum jemand mehr erinnern kann, aber die 90er Jahre, die späten 80er, die 90er Jahre waren auch die Hochzeit der sogenannten militärisch-humanitären Intervention, ein Thema, über das Sie ja dissertiert haben. Das heißt, wenn irgendwo auf der Welt die Menschenrechte oder das Völkerrecht eklatant verletzt werden, dann dürfen Mächte von außen mit Segen der UNO zum Schutz der Bevölkerung auch mit Waffengewalt intervenieren. Das hat sich eigentlich vollkommen aufgehört.
Ja.
Diese humanitäre, militärische Intervention. Waren das die Erfahrungen auch in Afghanistan und im Irak, die Sie schon erwähnt haben, dass dieses politische Konzept wieder quasi unter den Tisch gefallen ist heute?
Ja, auch Libyen und auch Kosovo 1999. Nicht, weil man jetzt, und da müsste man bei jeder einzelnen eine sehr lange ethische Bewertung und Diskussion machen, aber um es abzukürzen, ist einfach, dass vor allem die USA interventionsmüde geworden sind. Also Donald Trump ist ja heute fast schon schwer vorstellbar auch gewählt worden, weil er No More Wars versprochen hat. Also er hat gesagt, er wird die Forever Wars, diese endlosen Kriege beenden, Afghanistan 20 Jahre. Irak wurde dann nach dem Krieg, der relativ kurz war, sehr lange besetzt. Also er hat versprochen, dass das Geld, dass die Steuerzahler nun mal zum Budget beitragen, in den USA verwendet wird und nicht in Afghanistan und nicht im Irak und sonst wo nicht. Und deswegen führt er jetzt eine neue Art von Kriegen. Er interveniert, aber er sagt, er baut sicher nicht auf. Also
Regime Change ist nicht auf der Agenda.
Genau, beziehungsweise eine andere Art von Regime Change, nämlich der, dass man einfach sagt, gut, ich bombe jetzt den Mullah da weg und dann kommt ein anderer. Und vielleicht kennen Sie diese Zitate, die äußerst zynisch sind, wo er sagt, na, früher oder später kennen wir da jetzt gar niemanden mehr, weil die aus der ersten Reihe sind alle tot, die zweite Reihe ist tot und er hat ja jetzt bei dem Deal erst vor kurzem gesagt, aber die in der dritten Reihe, mit denen können wir halbwegs arbeiten. Ja. Und er würde jetzt niemals wie George W. Bush planen, da jetzt den Iran zu besetzen. Das lässt sich auch nicht verkaufen und das würde dann wahrscheinlich selbst den radikalsten MAGA-Anhängern nicht mehr gefallen. Aber er hat zumindest den Interventionismus nicht ganz abgeschafft. Aber es ist eine neue Form von Interventionismus, der eben nicht mehr humanitär motiviert ist. Das wird so en passant gesagt, ja, es geht darum, da jetzt die Iraner zu schützen. Aber das glaubt ja auch keiner mehr, nicht einmal er selbst.
Erinnert ein bisschen an Südamerika. He is a bastard, but he is our bastard.
Genau, das war, glaube ich, bei Nicaragua Somoza, der letzte Somoza, der dann von den Sandinisten 1979 gestürzt wurde. Ja. Ich glaube, und es gab auch eine andere Variation mit Sanova, und ich zitiere das jetzt nicht, aber unser Sanova. Okay. Ja.
Fred, nach Österreich.
Genau, nach Österreich zum Schluss. Österreich ist jetzt Mitglied des Sicherheitsrates mit einem nichtständigen Sitz, oder demnächst jedenfalls. Hat das irgendwas Positives für Österreich außer dem Reputationsgewinn und kann ein sich selbst als neutral definierendes Land was ausrichten?
Ja, auf jeden Fall. Da ist ein Unterschied bei der Neutralität Österreichs und der des Roten Kreuzes, nämlich dass es bei uns, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, uns zu Wort zu melden und auch selbst viel mehr Möglichkeiten geben. Also ich schaue ja regelmäßig, ich spreche ja mit meinen Studenten und Studentinnen Presseaussendungen vom Roten Kreuz an und ich frage sie nicht, was da gesagt wird, sondern ich frage die Studenten und Studentinnen sehr oft, was wird nicht gesagt, welche Namen werden nicht genannt beispielsweise. Und dann frage ich die, warum, und dann diskutieren wir das und dann weiß ich zum, und dann sage ich denen zum Beispiel, ja, aber das führt dazu, dass zum Beispiel eine Bekannte von mir oder vielleicht auch Freundin, das weiß man ja nie so genau, wie man die Leute einordnen darf, aber die ist zum Beispiel gerade in Afghanistan für das Rote Kreuz und kann deswegen dort sein, weil das Rote Kreuz eben nicht sagt, die Taliban sind was auch immer, ja? Sondern weil man sich eben nicht positioniert hat. Das ist natürlich ein hoher Preis, wenn man sagt, man kann zu gewissen Dingen nicht sagen, aber gleichzeitig bekommt man dafür auch viel, nämlich dass das Rote Kreuz bekanntlich die Letzten sind, die gehen müssen oder die sind, die am längsten bleiben können oder vielleicht die ganze Zeit über bleiben können. Jetzt werde ich natürlich keinen Rote Kreuz-Podcast daraus machen, weil das ist der Kontrast zur Neutralität, weil wir dasselbe Wort verwenden, auch in Österreich, aber wir meinen was damit, was anderes. Wir sagen eben nicht ideologische Neutralität. Wir sagen eben nicht, das heißt, dass man gewisse Dinge zumindest nur als Ultima Ratio ganz klar benennt. Also dass das Rote Kreuz wirklich sagt, nur in absoluten Ausnahmefällen bezieht man mal schärfer Stellung, hat dafür aber umso mehr Gewicht. Sondern Österreich hat seit 1956 immer Stellung bezogen. Mhm. 1956 schon bei der Ungarn-Krise. Und dann war man auch schon 1972 und 73 zum ersten Mal im UNO, oder was, 73 und 74, jedenfalls eine von den beiden Perioden, das erste Mal im Sicherheitsrat, weil man gesagt hat, wir als neutrales Land haben einen schlechten Ruf. Die Neutralität hatte nach dem Zweiten Weltkrieg einen schlechten Ruf, weil man gesagt hat, die Schweden, die haben sich da rausgehalten, haben sogar Truppentransporte von den Nazis durchgelassen durch Schweden, damit die zurück können auf Heimaturlaub. Die Schweizer haben auch das Nazi-Gold bei sich reingelassen und gleichzeitig sich möglichst rausgehalten und auch nicht genug Flüchtlinge aufgenommen. Also das Konzept ist in Verruf geraten nach dem Zweiten Weltkrieg und Österreich hat dann gesagt, wir sind neutral, aber wir beteiligen uns ganz aktiv unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten, die ein neutrales Land nun mal hat, an der Schaffung und Beibehaltung von Frieden und Sicherheit. Und dazu hat dann eben auch gehört, dass man schon relativ bald Mitglied des UNO-Sicherheitsrats geworden ist, weil man gesagt hat, wir haben gewissermaßen mehr Legitimität, so wie eben beim Roten Kreuz, weil man sich nicht ständig äußert und nicht ständig zu allem was sagt. Wenn man da mal was sagt, hören alle hin, hoffe ich zumindest. Oder es hat zumindest mehr Gewicht. Und auch bei Österreich, dass man sagt, gut, wir sind nicht Teil einer Militärallianz, wir haben keine geopolitischen Interessen, das ist vorbei. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg war das vorbei, ist nur noch dieser Rumpf da. Wir wollen jetzt kein anderes Land erobern, wir wollen Bosnien nicht erobern, wenn wir beispielsweise dort Friedenstruppen haben, wir wollen den Kosovo nicht erobern. Wir haben ein genuines Interesse daran, dass Frieden herrscht und wir haben ein genuines Interesse daran, dass Konfliktparteien miteinander reden und irgendwie auf einen grünen Zweig kommen. Und das kauft man uns auch bis heute ab. Es hat sich die Welt verändert, wir sind UNO-Mitglied, aber es ändert nichts daran, dass wir immer noch vertrauenswürdig wirken und es auch sind, und das nehme ich auch für mich als Österreicher in Anspruch, weil wir eben nicht imperialistisch denken und das imperialistische Denken abgelegt haben. Das haben leider nicht alle, aber wir haben es abgelehnt und abgelegt. Und deswegen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, alle paar Jahre im Sicherheitsrat zu sein und dort auch eine vertrauenswürdige Stimme zu sein, positiv formuliert. Natürlich kommen auch negative Sachen. Nur ein Satz dazu, das wird innenpolitisch, vor allem innenpolitisch, aber auch weltpolitisch natürlich sehr hart, weil bei jedem Konflikt wird man natürlich gerade im Parlament und in der österreichischen Öffentlichkeit und auch in anderen Ländern genau schauen, was Österreich sagt und, das teilen wir uns mit dem Roten Kreuz, auch darauf schauen, was man nicht sagt.
Ja, das wäre noch einmal ein eigenes schönes Thema, da sitzen wir dann sicher noch mal eine Stunde lang, wird das Thema Neutralität. Wenn ich unser jetziges Gespräch zusammenfasse, es gibt eben immer einen Wettkampf um alles, um alle begrenzten Ressourcen auf der Welt. Und wenn man nicht Acht gibt, dann kommt am Ende dabei ein Wettkampf mit Waffengewalt heraus. Das heißt, die UNO ist nach wie vor die einzige Möglichkeit derzeit, in der alle Staaten miteinander reden, obwohl sie nicht müssten, sie machen das freiwillig, um diese anarchische Welt letztlich in den Griff zu bekommen. Und die Regeln, die sich dafür am besten eignen, die stehen im Völkerrecht, die stehen in der UN-Charta. Ließe sich unser Gespräch in diesem Sinne zusammenfassen?
Ja, es bleibt immer die Kontrollfrage. Wenn wir die UNO nicht hätten, was dann? Haben wir dann das Board of Peace von Trump, wo jetzt eh keiner beigetragen hat finanziell, also als die Fotos gemacht wurden, als die Reden gehalten wurden, waren einige da. Als es dann darum ging zu zahlen, war auf einmal niemand mehr da. Wollen wir eine Elon Musk-Welt, wo Staaten abgeschafft sind und große private Unternehmen, die mit Staaten verzahnt sind, den Ton angeben? Wollen wir eine Welt von privaten Akteuren, privaten bewaffneten Gruppen wie dem sogenannten Islamischen Staat und Staatsmonopol, das erodiert? Es wird sich verändern auf die eine oder andere Art, aber jetzt im Moment, wenn wir schauen auf die Gegenwart, ist dieses riesige Konstrukt, das sich UNO nennt, nun mal, wie Sie auch gesagt haben, der letzte Ort, wo alle sitzen und alle ständig vertreten sind und dementsprechend auch ständig miteinander reden können. Die Welt ist natürlich kein Testlabor. Wir wissen nicht, ob die Welt nicht genauso friedlich gewesen wäre ohne UNO nach 1945. Das werden wir nie herausfinden, aber es ist jedenfalls so, dass sie nicht in einem dritten Weltkrieg versunken ist, weil oft werde ich gefragt, wann würde die UNO reformiert werden? Ich fürchte erst nach einem dritten Weltkrieg.
Welch ein Schlusswort. Jedenfalls, ich habe heute trotzdem gelernt, dass wir eigentlich froh sein können, dass es die UNO gibt. So kann man das Gespräch, glaube ich, auch zusammenfassen.
Also, besser als nichts.
So ist es, genau. Ralf Janik, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich informative und sehr erhellende Gespräch zu diesem wichtigen Thema. Und wir sagen auf Wiederhören.
Und herzlichen Dank auch.
Genau. Und empfehlen Sie uns weiter und demnächst mehr von uns. Danke nochmal.
Danke für die Einladung.